Bevor ich heute wieder nach dem David weitergehe, würde ich kurz noch erzählen oder sagen, warum dass wir das überhaupt machen, was wir hier machen, und zwar das Alte Testament so genau studieren. Ich weiß, das Alte Testament war für mich bis vor ein paar Jahren einfach ein Geschichtenbuch gewesen, mit spannenden, aber zum Teil auch brutalen Geschichten. Über die letzten paar Jahre habe ich festgestellt, dass das Alte Testament viel, viel mehr ist als einfach eine Geschichtenkiste in dem Sinn. Sondern dass die Geschichten einen enormen Bezug zu unserem Leben, zu unserer Realität am heutigen Tag haben. Und von dem an, das habe ich verstanden und habe merken, habe ich gemerkt, dass es ganz, ganz spannend ist, das Alte Testament wirklich genau zu studieren und zu schauen, was da alles abgeht. Das Alte Testament können wir drei verschiedene Arten lesen. Wir können es als Geschichte lesen. Und ich sage, okay, es ist eine Geschichte. Wir können es als Heilsgeschichte lesen im Rahmen mit dem Volk Israel und schauen, wie der Weg von diesem Volk gegangen ist und wie das zum Teil auch eben geistliche Dimensionen drin hat. Und zwar nicht nur zum Teil, sondern sehr, sehr viel. Oder die dritte Ebene, wir können schauen, was das ganz konkret als Geschichtenbeispiel in unserem einzelnen Leben ausmachen kann. Und so die Geschichte vom Volk Israel als eine vielseitige Geschichte von einem Menschen gesehen, der verschiedenste Auf- und Abs erlebt. Und in dieser Geschichte vom Volk Israel können wir Prinzipien, Dynamiken vom Reich Gottes und vom Leben ganz genau anschauen und schauen, was passiert, wenn wir entsprechend in gewissen Situationen reagieren. Wir haben jetzt das angeschaut und gesehen, zum Teil, warum dass man gerade David den Mann nach dem Herzen Gottes nennt. Weil er wirklich in vielen Situationen genau nachher, je nachdem mit oder ohne Stüpfen, das macht, was der Herr von uns wünscht, damit wir am richtigen Ort durchlaufen. Er hat absichtlich das Wort wünschen gebraucht und nicht verlangt, weil der Herr verlangt nichts von uns. Der Herr gibt uns die Möglichkeiten und die Frage ist, ob wir die Möglichkeiten nehmen oder nicht. Und mir kommt einfach immer wieder, wenn ich das sage, kommt mir immer in den Sinn, was im 5. Mose steht, wo der Mose zu seinem Volk redet, was der Vater ihm gesagt hat, ich lege euch heute vor, der Segen und der Fluch. Ich lege euch vor. Und das ist das, was der Herr will machen mit diesen Geschichten aus dem Alten Testament für unser Leben. Er will uns etwas vorlegen, wo wir auslesen können, ob wir es nehmen oder nicht nehmen wollen. Mit den entsprechenden Konsequenzen wird ganz klar dargelegt, der Fluch, dann das und das und das, oder sagen, dann das und das und das. 5. Mose beschreibt er das ganz, ganz ausführlich, in einer sehr grundlegenden Art und Weise. Und ich werde heute mit der Geschichte weiterfahren, wo meine Frau vor ein paar Wochen darüber geredet hat. Und ich habe mit ihr geschwätzt, schon vor längerer Zeit, und sie hat gesagt, weißt du was, red gleich noch drüber. Ich habe zwar darüber geredet, aber du wirst es ganz anders machen. Und ich denke, ihr werdet merken, wenn ihr dann die zwei Teachings nebeneinander anschaut, dass da schon sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven möglich sind. Und keine davon ist falsch, sie sind einfach verschieden. Und sie sollen als Ergänzung verstanden werden. Und bevor ich es auf dem WC noch überlege, es ist wie jemand einen Elefant beschreibt. Wenn ein Zoologe einen Elefant beschreibt, ist nicht das gleiche, wenn ein Kind oder wenn ein Tierfreund einen Elefant beschreibt. Oder ein Wildbeobachter. Der hat ganz, ganz andere Perspektiven und redet genau gleich vom Gleichen. Und so ist es hilfreich, wenn man verschiedene Perspektiven zur gleichen Geschichte immer wieder sehen kann. Und ich werde heute wirklich die Geschichte von David und der Bathsheba anschauen. Und das Kapitel 11, wo wir heute anfangen damit. Und ich weiß nicht, wie wir kommen nachher. Ich habe noch so viele Sachen, wo ich muss schauen, dass ich irgendwo einen guten Schnitt finde. Ich habe für mich das Kapitel 11 überschrieben als «Der Weg der Verfehlung». Und ich werde das anschauen mit euch und das ein bisschen genauer studieren. Wenn wir das nachher anschauen, ist es ganz spannend zu sehen, wie jetzt der David halt ausnahmsweise als Negativbeispiel, zumindest im 11. Kapitel, der typische Weg zu einer groben Sünde beschreitet. Und ich finde, das für mich dann genau angeschaut und habe gefunden, da hat es ganz ein paar interessante Aspekte drin. Den könnt ihr euch einfach lesen und nachher schauen, was daraus gewinnt. 1. Samuel 11. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Amoriter verheerten und Raba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und jetzt sehen wir einmal mehr wieder, die Person kommt schon wieder vor, der Joab wird in dieser Geschichte nachher später noch mehrmals auftauchen, wieder als einer, der doch dem David auf viele Art und Weise zur Seite gestanden ist und wirklich für ihn gekämpft hat. Allem vor allem als Kriegsmann. Und er ist gegangen, der Joab mit dem Heer, und der David ist daheim geblieben. Und er heisst es, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Jetzt, rein die Situation ist ja einfach eine Situation. Das kann ja passieren. Er muss zumindest zu Israel damals, dass wenn du irgendwo auf das Dach siehst, nur schau, dass du siehst, was sich wäscht. Oder? Je nachdem. Oder? Weil die Frau hat sich garantiert nicht hergestellt und will, dass jemand ihr zuschaut. Das ist klar. Oder? Und die Frage ist jetzt hier natürlich, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass es nachher weitergeht. Oder? Und darum ist das für mich nicht nur ein Gesehen gewesen. Und Jakobus beschreibt das ganz schön im Neuen Testament, Kapitel 1, wie das sich auswirkt. Und das ist ein 2-Vers-Abriss von dem Kapitel 11. Wirklich, in dem Sinn. Jakobus 1, 14, 15 heisst es, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das ist am Jakobus seine 2-Vers-Zusammenfassung von dem Kapitel 11. Genau das, ganz kurz abgerissen. Zack, zack. Und wir werden sehen, wenn wir uns das anschauen, genau so geht es schlussendlich. Genau so geht es. Und nachher kommt aber die Begierde geht und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, dass sie doch, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und noch jetzt könnte man ja umkehren, oder? Jetzt könnte man immer noch sagen, okay, ich fange mit dem Feuer an zu spielen, oder? Und mit dem Feuer an zu spielen ist immer ein bisschen gefährlich, weil meistens findet man die Linie nicht mehr zum Aufhören, und der David hat die Linie auch nicht gefunden und hat nachher Boten geschickt, hat die Frau zu sich holen und hat mit ihr geschlafen. Einfach ein klassischer Ehebruch. Jetzt, mir ist nachher bei dem Thema Ehebruch sofort etwas in Sinn gekommen, was sein Sohn geschrieben hat, der Salomo. Und ich habe mich gefragt, warum der Salomo so ausführlich über das schreibt. Ich bin überzeugt, seine Mama und sein Papa haben die Geschichte auch erzählt. Weil die Geschichte ja relativ eine grobe Konsequenz hatte. Und der Salomo schreibt dann sehr, sehr ausführlich über das Vergehen vom Ehebruch, mit was für Folgen, dass das konfrontiert ist. Und für jemanden, der es interessiert, kann das nicht, also Sprüche 26 bis 27, also ist ein langer Abschnitt, und er ganz, ganz genau schreibt, was die Folgen sind und wie das zustande kommt und was alles für Probleme damit verbunden sind. Und was er dort einfach ausführt, ganz kurz abgerissen, ist, alle Sünden bleiben außerhalb vom Leib, nur die nicht. Und durch das ist die Tragweite im Normalfall von einem Ehebruch einfach grösser als von einer anderen Sünde. Und wenn ihr das genauer anschauen wollt, dort ist das beschrieben. Und so witzig, man sagt ja mit dem Feuerspiel in solchen Situationen. Der Salomo braucht die Begrifflichkeit dort und sagt, wer kann schon ein Feuer unter seinem Kleid tragen? Wenn er sich mit so etwas auseinandersetzt und so ein Problem begeht. Oder David hat das gemacht. Und dann geht es weiter. Und wenn es schief geht, dann muss es ganz schief gehen. Sie werden natürlich schwanger, oder? Wenn jetzt, ja, hätte man sie vielleicht noch besser können verstecken können. Aber bei der Schwangerschaft geht das wirklich schlecht mit der Zeit. Oder? Und jetzt ist es mir so spannend, wie der David fährt, darf weitermachen. In seinen Gedanken. Er überlegt dann, ups, sie sagt ihm es. Sie sagt ihm, David, weißt du was, lass mal schnell, du hast mich geschwängert. Oder? In dieser Situation. Und nachher Vater David darf überlegen, wie kann ich meine Sünde verstecken? Und überlege ich jetzt, ich verschreibe jetzt einfach den David, aber ich denke, es muss ja nicht gerade Ehebruch sein. Aber wenn wir etwas Schlechtes machen, wirklich etwas Schlechtes machen, wie gehen wir vor? Es fällt mit etwas Kleinem an, irgendwie vielleicht noch so eine Ausrede, aus der Ausrede wird eine Logi und aus der Logi wird noch ein Betrug und so weiter und so fort. Und es steigert sich dann. Und nachher, wenn wir merken, oh, jetzt haben wir wirklich daneben gehauen, dann versuchen wir doch, ob wir das Ganze irgendwie verstecken oder vertuschen oder einfach Ausreden suchen. Und der David versucht nachher, der Uria irgendwie heizlocken, damit man den Eindruck hat, damit das Kind vom Uria wäre und nicht von ihm. Oder? Das ist der ganze Hintergedanke, den er hier hat. Das wird nicht formuliert, aber ich weiß nicht, dass plötzlich sagt, hey, der David versucht hier zu vertuschen, was wirklich passiert ist. Das ist der erste Anfang. Oder? Das ist der erste Versuch, die Sünde irgendwo zu verstecken. Sagt er mal Joab, schick mir den Uria heim, der soll heimkommen, der Mann, oder? Und gibt ihm irgendeinen Vorwand. Und zwar damit der Uria ihm erzählt, wie es im Krieg läuft. Oder? Nein, das ist echt Bullshit, der hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Er will ihn irgendwie heimbringen. Er will ihn zurückbringen, dass er irgendwie in sein Haus geht. Und schickt ihn. Der Uria kommt natürlich nachher, ist klar, schließlich ist ein gehorsam und gerechter Mann, ist wichtig, geht schön, der König kann erzählen, was Sache ist, oder? Und wo er dann davonläuft, schickt ihm der David jemanden hinten nachher mit einem Geschenk. Er versucht ihn wirklich um den Finger zu wickeln. Er versucht ihn einfach für sich auf die Seite zu ziehen. Und ich glaube, seid ehrlich mit euch, ihr fällt davon merken, wie ihr zum Teil genau das Gleiche macht. Es ist mir so, beim Lesen hat das mal wirklich aufgefallen, wie ausführlich und präzise genau der Weg vom Danebenhauen hier beschrieben wird, mit all den Möglichkeiten und den Ideen, wie man das schlussendlich kann versuchen zu eliminieren, ohne dass man Buß tut. Das ist wichtig. Irgendwie zu verdrängen. Oder? Und der Uria, der ein gerechter Mann ist, geht nicht zu seiner Frau ins Haus, sondern geht mit den Leuten auf dem Hirsi, verrossen und schlaft dort. Und nachher denkt David, Mann, jetzt macht er nicht richtig mit, das mache ich jetzt. Oder? Er ruft ihm wieder und sagt, ja, aber warum bist du nicht heim zu deiner Frau? Weißt du was? Das sagt er dann im Vers 11. Und ich finde die Reihenfolge, die er hier braucht, Uria ganz, ganz spannend. Uria aber sprach zu David, die Late und Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab, mein Herr und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Felde und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken, bei meinem Weibe zu liegen. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. Ja, und ich finde es so spannend, die Lade. Und das zeigt mir, der Mann ist ein gerechter Mann, er fährt mit dem Herrn an. Die Bundeslade ist das erste, was er erwähnt. Und dann kommt das Volk, und dann kommt der Krieg, kommen Kriegsleute aus seiner Kollegen und sagen nachher, hey, wenn das eine Situation ist, dann gehe ich sicher nicht einfach und schleiche mich da raus und gehe einfach zu meiner Frau. Oder? Und Der David geht nicht auf. Klar nicht, oder? Lass ihn ein, nimmt ihn heim zu sich, lass ihn mit ihm essen und versucht ihn im Wein zu ertränken ein Stück weit und hofft, dass er, wenn er besoffen ist, dann gleich heimgeht, oder? Und versucht ihm so einen Fall zu stellen. Der Uria geht nicht darauf hin, er geht wieder zu den Kriegsleuten schlafen, oder? Und nachher, wo der David merkt, dass er sie nicht vertuschen kann, auf diese Art und Weise, dann greift er zu groberem Geschütz. Er schreibt mir aber rein, los, stell dir mal vor, dass er rumkommt. Bring mir den Mann um den Amoriter. Ich muss den irgendwie auf der Seite haben, damit das Thema sich irgendwie da erledigt. Long und behold, es klappt natürlich. Oder? Der Plan geht auf in den Augen von David. Der Uria kommt um. Oder? Und nachher ist so ein interessanter Zwischenabschnitt. Der Joab, ein Bote, sagt, los, jetzt gehst du David sagen, was passiert ist. Und je nachdem, wie er reagiert, siehst du, ob es ihm passt hat oder nicht. Weil normalerweise, wenn natürlich ein Kriegsstrateg von David irgendeinen Fehler gemacht hat, hat David das korrigiert. Und sagt, David war selber ein guter Kriegsherr gewesen. Keine Frage. Er hat so manche Sieg gerungen. Und da würde ich noch etwas einschieben. Das habe ich vergessen zu sagen, und gleichzeitig ist es mir wichtig. Die Situation passiert, wenn passiert die Situation. Die passiert nicht, wenn Krieg herrscht im Land primär. Klar, wenn sie dann ausziehen, etwas gehen, noch in den Ecken robbern. Aber es heisst vorher, der Herr hat ihm Frieden gegeben in seinem Land. Das heisst, er hat Ruhe gehabt, er hat keinen Puff gehabt mit den Finden. Und nachher, in dieser ruhigen Situation, passiert die ganze Geschichte. Einfach, dass wir das vielleicht noch versuchen, auch in den Kontext hineinzunehmen. In einer Situation, wo eigentlich der Krieg nicht herrscht, passiert etwas anderes. Es gibt nachher, ich sage, ein innenpolitisches, und zwar ganz, ganz ein innenpolitisches Problem in diesem Zusammenhang. Oder? Wobei das hat eine ganz, ganz grosse Folgen. Ich denke, ich werde die noch genauer anschauen. Oder? Und so kommt dann der Bote und gibt dem David Bescheid, das hat er auch schon gesagt. Und dann kommt die Antwort von David, dann merkt man, was passiert aus einem Menschenherz, wenn es sich in Sünde verstrickt. Und irgendwo Sünde gefangen ist. Da passiert etwas mit unserem Herz. Unser Herz bleibt nicht sensibel oder empfänglich für gewisse Sachen. Oder? Und sagt, David sprach zum Boten, so sollst du Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen, fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie, so sollst du nur zusprechen. Oder? So völlig, völlig hartherzig ist er geworden in dieser Situation und sagt nachher, hey, das ist doch gleich, das ist schon gut, im Krieg passiert das halt, weisst du, gar nicht ermutigen, klar, robben sie nicht die Stadt, klar, das schon, aber normalerweise, und dann merke ich es dann nachher, wenn es um jemand anderes, um andere geht, wie er reagiert, wenn jemand rumkommt, wo es ihm leid ist. Beim Saul, beim Jonathan beispielsweise, hat er tagelang traurig um die zwei, wo sie gestorben sind. Oder? Jetzt, wo der Uria zum Glück um eine Ecke gekommen ist, ah, sind wir froh, dass es klappt. Oder? Es macht nichts, weiss, es gibt immer wieder Tote im Krieg. Oder? Und so hat sich das Herz aufgrund von der Sünde total verändert. Und ich merke das auch bei mir, zum Glück, vorher ist nicht der Mass, ich hoffe, es wird nie so weit kommen, dass ich aufpasse. Es hat immer mit aufpassen zu tun. Oder? Aber ich merke, in so Situationen, wenn irgendetwas schief läuft, wenn ich weniger sensibel werde. Vielleicht nicht so in dem Mass, dass ich finde, ja gut, ist auch der gestorben. Nein, so nicht. Aber gleich merke ich, wenn ich merke, irgendetwas falsch gemacht und dann geht es irgendwie im Kragen, denke ich, okay, zum Glück hat es der gebracht und nicht mehr, übertrieben gesagt. Ich glaube, auf ganz kleiner Ebene können wir das wirklich auch nachvollziehen. Oder? Und nachher, wo der Uri natürlich da war, hat er gefunden, okay, jetzt machen wir das Ganze, jetzt machen wir die ganze Sache rund, schauen, dass die Frau austrauen kann. Wenn sie austrauen, dann nimmt sie zu mir und heiraten sie. Hat er gemacht, oder? Und hat sie aber wenigstens austrauen, oder? Und hat dann gefunden, so, jetzt haben wir das irgendwie können ein Stück weit vertuschen und abrunden und jetzt haben wir da die Sache möglichst glimpflich über die Bühne gebracht. Es ist wirklich so, wenn David da wirklich vorkommt, wie einer, der in einer Situation, wo er echt daneben geschossen hat, sie versucht, möglichst rund am Schluss noch darzustellen. Aber. Wir haben einen Gott, der sieht. Und Jesus ist ganz deutlich im Neuen Testament in dem Zusammenhang, was im Verborgenen gesprochen wird, von den Dächern pfeifen. Es kommt immer vor, auf irgendeine Art und Weise. Und im Vers 27, das letzte, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Kein Wunder, logisch. Also. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und dann in der Geschichte, dann kommt Kapitel 12, wo dann die Geschichte weitergeht. Jetzt ist die Sünde ein Stück weit wie, ja, vertuscht, ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Wirklich, ist unter den Teppich gekehrt worden. David hat das relativ souverän organisiert, übertrieben gesagt, oder? Und jetzt kommt der Herr. Und mich hat es fasziniert, wie der Herr zum David redet. Und zwar redet er in Form von einem Gleichnis zu ihm. Und Nathan kommt und erzählt ihm ein Gleichnis. Und der David selber reagiert dann auf das Gleichnis, und er erzählt, ein reicher Mann hat viele Schafe, hat ein Mann mit ihm Schaf eingeladen und hat nicht das einzige Schaf, und er geschlachtet für einen Gast. Oder? Und hat David gefunden, Baby! Und ist wirklich da, wo da geriet David in grossen Zorn über den Mann, Vers 5 und 6, sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, da er das getan hat. Dazu soll der Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Also, der David hat nachher in der Geschichte gefunden, das ist völlig daneben. Das ist wirklich daneben. Und dann kommt die heftige Antwort von Nathan, da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Und dann kommt dem Herr seine Aussage. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frau und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und das ist zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du zu dir genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Amoriter. Und jetzt kommt die Konsequenz vom Herr für die Sünde. Und das ist wirklich grob. Und mir ist das wichtig, dass wir es verstehen. Unsere Verfehlungen haben Konsequenzen. Immer. Es gibt keine Verfehlung ohne Konsequenzen. Und jetzt kommt die Konsequenz ihre Situation, wo vorher der Herr David gesagt hat, ich habe den Ruhe verschafft vor all deinen Finden. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias, das hätte ich das genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, sehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinen Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne, denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Vers 14, weiter, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zu Lästen gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Das waren Konsequenzen, die der David geerntet hat für diese Tat. Und das ist doch wirklich grob. Zwischenzeitlich kommt aber noch ein Vers, der für David entscheidend war. Und für seine Zukunft. Vers 13 heisst, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und er hat es nicht nur gesagt, er hat den ganzen Psalm 51 geschrieben, um das Bekenntnis von seiner Sünde auszudrücken. Darum kommt die postwendende Antwort, weil Nathan die Aufrichtigkeit, weil er die Aufrichtigkeit vom Herz sieht. Und dort jetzt ist wieder natürlich die Handlung von David absolut vorbildlich schlussendlich. Und das ist, was der Herr von uns will, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir voll und ganz bekennen. Und die Ausführung im Psalm 51 ist ein deutliches Bekenntnis für das, was er gemacht hat. Und eine grosse Bitte, dass der Herr seinen Geist nicht von ihm nimmt. Nur genau weiss, ich kann nicht bestehen ohne den Geist. Oder? Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Oder? Der Herr hat die Sünde weggenommen. Er hat die Sünde weggenommen, aber Konsequenz nicht. Das ist ganz wichtig. Konsequenz hat er nicht weggenommen. Und ich will jetzt die Konsequenz anhand von diesem Beispiel noch einmal anschauen, wie sie wirklich mit David nicht zustande gekommen ist. Weil die Konsequenz für David war wirklich grob gewesen, nachher, oder? Als erstes, ganz unmittelbar, hat er ihm gesagt, das Kind wird sterben. Das Kind hast du absolut in Sünde empfangen und hast da ein Zeichen gesetzt vor den Völkern, das ich nicht akzeptieren kann. Dem Kind passiert nichts in dem Sinn, oder? In Zusammenhang mit der Rettungssituation von dem Kind ist vielleicht noch wichtig. Und tatsächlich ist das Kind krank geworden und David hat natürlich nachher zum Herrn angefangen flehen und angefangen bitten um das Kind. Eine Woche lang, bis das Kind gestorben ist. Und in dieser Zeit, wo er gebetet und gefleht hat, hat er nicht wollen essen, nicht wollen trinken. Und seine Grossen haben sich mit ihm befasst und gesagt, lass, du musst essen und trinken. Und David hat nicht wollen, oder? Und dann, als das Kind gestorben ist, haben sie wirklich Angst gehabt, ihm das zu sagen. Haben Angst gehabt, ihm das zu sagen, weil sie denken, was passiert jetzt mit dem Mann, der die ganze Zeit jetzt schon so in Not war für das Kind, wenn wir jetzt sagen, dass es gestorben ist. Und da reagiert der David wieder ganz, ganz interessant. Und mir ist es wichtig, dass wir das auch anschauen. Das Kind stirbt, sie sagen ihm es, der David ist aufgestanden, hat sich gewaschen, ist hergekommen, hat essen und trinken und hat wieder ein normales Leben führen. Und die Eltern waren völlig überfordert gewesen. Völlig von der, ja, hallo, aber jetzt ist gestorben, warum fährst du jetzt auf Essen, was da weggeht? Wirklich. Und dann hat er gesagt, er sprach, Vers 22, als das Kind noch lebte, fasste ich, weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun aber ist es tot, was soll ich fasten? kann ich es wieder zurückholen. Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Der David erkannt, es ist endgültig. Die Situation ist endgültig. Da muss ich nichts mehr machen, ich muss weitergehen. Der Herr hat mir es gesagt, jetzt hat es abgeschlossen und jetzt muss ich weitergehen. Das Leben geht weiter. Ich muss das annehmen, und zwar komplett annehmen und weiterlaufen. Und das hat er gemacht. Er hat die Situation angenommen und ist weitergelaufen. Oder? Und die Situation geht dann ganz spannend weiter nachher. Oder? Und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und wohnte ihr bei und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo und der Herr liebte ihn. Übrigens, es heisst nie, dass der Herr das Kind gehasst hat. Oder? Das ist ganz wichtig. Nicht, dass plötzlich auf solche Trugschluss kommen. Ganz wichtig. Aber hier steht es explizit, und der Herr liebte ihn. Und jetzt der Vers 25, ich will, dass ihr den gehört, weil der hat für mich viel mehr Bedeutung bekommen, als ich je gedacht habe, im Zusammenhang mit den Söhnen von David, und ich dann nachher darauf eingehe, im Zusammenhang mit dieser Konsequenz. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan, der nannte ihn Jedidia, um des Herrn willen. Also viel heisst, Geliebter des Herrn. Und der Salomo, der Sohn, hat er am Nathan, und der Nathan war sein Prophet gewesen. Sein Mann war, der ihm die Weisungen Gottes und die Rechtungen Gottes offenbart hat. Und dieser Mann hat dann der Salomo grossgezogen. Oder? So ist der Salomo gross geworden. Und jetzt ist noch die Frage, ja, wenn wir da die Verse 10, 11, 12 lesen, wo es ganz klar heisst, was noch für Konsequenzen waren. Sind die eingetroffen? Hat der Herr irgendetwas gesagt, das nicht stimmt? Oder hat er etwas gesagt, das stimmt, schlussendlich? Oder? Und bevor wir die anschauen, möchte ich gleich noch etwas sagen zu dem Vers 4 und 25. Der Herr ist schon unglaublich gnädig. Weil er hat nachher aus dieser Ehebruchfrau seine Geschichte weitergeschrieben. Oder? Es war nicht ein anderer Sohn, der Vorfahren von Jesus geworden ist, in dem Sinn. Sondern genau der von dieser Bathseba. So viel zum Thema, dass der Herr ganz vergibt. Der Herr hat ganz vergeben, hat schon den ganzen Weg genommen. Und klar haben wir, müssen wir Konsequenzen tragen. Weil der Herr sagt, alles, was wir machen, hat Konsequenzen. Und wenn ich das Segen und den Fluch vorlege, müsst ihr euch wissen, was die Folgen sind davon. Die könnt ihr immer auslesen. Aber Konsequenzen, mit denen müsst ihr konfrontiert werden. Das könnt ihr nicht auslesen. Weil es nützt uns sonst nichts. Wir lernen ja sonst nicht. Oder? Das ist wieder der Punkt. Oder? Und die Konsequenz beim Salomo, wissen wir ja schlussendlich, das ist ein bisschen anders rausgekommen als bei manchem anderen Sohn. Oder? Und dann geht wirklich das innenpolitische Problem von David richtig los. Er hat nicht Problem gehabt mit den Finnen. Sie haben die Stadt mehr erobert, die Hauptstadt von den Amoriten haben sie dann noch eingenommen. Der Joab voraus, oder? Wieder der gleiche, oder? Hat die Stadt fast eingenommen und als du darauf ankommst, hat er gesagt, David, jetzt wo du kommst, damit es nicht heisst, die Stadt eingenommen, sondern du. Und dann ist David mit dem Joab in die Stadt eingezogen, die Stadt erobert und dann haben sie eigentlich das ganze Land eingenommen, wo er und König David reich war. Das Reich war von Israel und Juda. Und jetzt kommt so die Situation von diesen Söhnen. Von verschiedenen Söhnen von David. Und mir hat es interessant, euch zu lesen, wo er mit dem Salomo hergegangen ist. Wir haben dann einfach ein bisschen aufgeschrieben, was steht explizit über die anderen Söhne, die erstgeborenen Söhne von ihm. Oder? Hat mal einen gehabt, der älteste, oder? Das war Amnon. Das war sein Sohnemann, das war sein erstgeborener Sohn. Und der Mann, der hat ein Problem bekommen, weil er eine Schwester hatte von einer anderen Frau, die ihm wirklich gefallen hat. Und das war die Schwester von Absalom. Und offensichtlich hat Amnon nicht bei seinem Vaterrat gesucht und hat sich nicht von seinem Vater irgendwie viel sagen, sondern hat einfach einen Freund gehabt, der hat ihn beraten und der hat dazu geführt, dass schlussendlich tatsächlich Tamar beim Amnon war und er hat sich vergriffen. Oder? Und hat nachher im Haus innen eigentlich das sexuelle Vergehen, wo der Vater das Problem hatte, damit weitergezogen und hat dort das Problem gehabt im Haus selber. Oder? Der Punkt war der gewesen, nachher, die Reaktion vom Vater 2. Samuel 13, 21. Und als das der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig, aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zu leide, denn er liebte ihn, weil sein Erstgeborener war. Mir ist einfach aufgefallen beim Schauen mit dem David, dass er mit gewissen Söhnen einfach wirklich ein bisschen Herausforderungen hatte, dass er dort, und ich will jetzt nicht sagen, das ist wichtig, sagen, wir kommen die alle auf die, dass er gesagt hat, dass er ein schlechter Vater ist prinzipiell. Aber an gewissen Orten hat er einfach aufgrund von seiner Sohnesliebe Konsequenzen nicht gezogen, die er hätte müssen ziehen. Oder? Rein biblisch konsequent hat er den Amnon müssen steinigen. Für das, was er gemacht hat. Er hat aber nichts gemacht. Der Punkt ist der, sein Bruder, der Absalom, hat ihn so gehasst wegen dem, dass er schlussendlich 2 Jahre später umgebracht hat. David verliert seinen ersten Sohn. Aufgrund von der Tatsache, dass er dort irgendwo einfach keine Linie zieht, wo so etwas Schiefes passiert und es gibt nachher eine Art einen Meuchelmord, wo dann der eine Sohn den anderen Sohn umbringt, oder? Und der Absalom flüchtet natürlich nachher, oder? Und der Absalom ist nicht der nächste Sohn eigentlich, der wäre. Oder? Und der Absalom, der hat auch ein Problem, und zwar auch ein grosses. Der Mann, 2. Samuel 14, 25, es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom, und er hatte dieses Lob vor allen, von der Fußsohle bis zum Scheitel, war nicht ein Fehler an ihm. Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abscheren musste, so hoch sein Haupthaar 200 Lot nach dem königlichen Gewicht. Ist nicht nachgeguckt, aber wirklich einfach eine richtig schöne Mähne. Oder? Und der Absalom wird dann einfach wahnsinnig egozentriert und ist einfach einer, wo einfach merkt, der Papa hat mich gern und ich darf fast machen, was ich will. Kapitel 15 ist eine ganz klare Ausführung, wo er sich selber zum König macht, schlussendlich. Er nimmt die, die zum David wollen, nimmt vom Raken, von wo kommst du? Und wenn es nicht gerade einer aus Juda war, sagt, hey, du hast doch gar kein König mit dem David, oder? Komm zu mir, ich tue dich beraten. Und nimmt so ganz einen Haufen Leute vom David weg und macht nachher genau das, was nachher auch heisst, dass aus dem eigenen Haus das Gericht wird kommen, macht nachher einen Aufstand, oder? Sammelt ganz viele Leute um sich und wird wirklich als Sohn von David zum David sein grösstes Problem. Oder? Es gibt einen riesen Aufruhr. Es geht so weit, dass er nachher sich dass der David flüchtet. Oder? Er flieht aus Jerusalem, weil er genau weiss, wenn der Absalom kommt. Oder? Vers 14, Kapitel 15, David aber sprach zum kleinen Großen, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen, denn hier wird keinen drinnen sein vor Absalom, eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil über uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe seines Schwertes, oder? Genau gewusst, der Mann, der wird einfach metzgen, der wird mich einfach umbringen, wenn er kann, oder? Und flieht und auf dieser Flucht begegnet einem Benjaminiter und der flucht ihm, weiss nicht wie, oder? Und die Leute denken so, jetzt, dann sagt David, weißt du was? Vielleicht habe ich es ja verdient. Lass ihn fluchen. Oder? Ich werde wenn das oder später der Mann irgendwann, nicht heute, aber später mal in der Geschichte noch nicht vorkommen. Das war der Schimmi. Und so flüchtet er. Und der Absalom will natürlich irgendwie seinen Vater um die Ecke bringen, weil der Vater ist ihm natürlich im Weg, weil er ist nachher von der König, hochoffiziell. Oder? Und dann hat er so 2 Ratgeber und lässt sich von den 2 Ratgebern beraten. Und der eine ratet ihm, Kapitel 16, Vers 21, 22. Ahitophel sprach zu Absalom, geh ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewachen. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater in Verruf gebracht hast, dann werden alle, die zu dir stehen, desto kühner werden. Da machten sie Absalom ein Zelt auf dem Dach und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen Israels. Das ist genau das, was ihm Nathan gesagt hat. Das, was du im Versteckten gemacht hast, wird öffentlich mit deinen Frauen passieren. Weil du das gemacht hast, oder? Und jetzt heisst es nachher zu dem Rat, wenn damals Ahitophel einen Rat gab, dann war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahitophels bei David und bei Absalom. Also es war wirklich ein Mann, der für die Strategie von jemandem genau den Rat gewusst hat. Oder? Und der hat ihm einen Rat gegeben, wie er vorgehen mit Kriegen, und der wäre gut gekommen. Jede Wette. Zum Glück, und wieder der Herr, hat der Wilder David gerne den zweiten reingeschickt, der Hushai, das ist der andere, der Rat gegeben hat, und hat einen anderen Rat gegeben, und der Rat hat zur Folge gehabt, dass schlussendlich ja, ganz schluss der Absalom gestorben ist. Der Absalom hat dann einen Kampf gehabt gegen David und seine Männer. Und David, der Joab, hat den David daheim gelassen und gesagt, ich will, dass du daheim bleibst. Es geht um dich und ich gehe für dich kämpfen. Oder? Der Joab geht, was passiert? Der Joab gewinnt. Hoch aus. Ob schon die kleine Armee hat, wieder der Joab als Kriegsherr vom König ist nach wie vor ein Herr sein Kriegsherr. Und gewinnt den Kampf. Und die es wissen, die schönen langen Haare, sie haben Absalom zum Verhängnis geworden. Er ist mutig geritten, ist mit seinen schönen langen Haaren an der Bombe behangen. Und ist dort gehangen, oder? Wirklich gehangen an diesem Baum. Und dann sind die Kriegsleute gekommen und haben natürlich dem Absalom nichts gemacht. David gesagt, und das ist jetzt so etwas, wo du merkst, der David hat seinen Sohn wirklich gern gehabt, aber scheint einfach ihnen ein bisschen zu viel Raum gegeben zu haben. Macht meinem Absalom ja nichts. Bringen den ja nicht um, oder? Das war David sein Rat, alle Feldherren. Und der Joab kennt nichts. Der Ende der Fahnenstange und bringt den Absalom einfach um. Weil er gerade gewusst, der steht gegen meinen König. Vergiss es, wer gegen meinen König ist, der muss auf die Seite. Und der Absalom stirbt. Und so kommt der Sohn auch um. Und dann hat er noch einen dritten Sohn gehabt, noch einen mehr gehabt. Einer, der erwähnt wird übrigens. Und der hat Adonia geheissen. Und zum Adonia gibt es etwas ganz, von mir ist wieder etwas Interessantes zu lesen. Da steht, über Adonia steht 1. Königin 1. Steht, Adonia aber der Sohn der Haggit empörte sich und sprach, ich will König werden. Und schon wieder. Er schaffte sich Wagen und Gespanne an, 50 Mann aus seiner Leibwache. Und sein Vater hatte ihm nie etwas verrät sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Und das ist mir wieder aufgefallen. Auch wieder einfach zu viel Platz. Und das war jetzt das war jene Zeit, wo der Salomo als verheißener König zum König gesagt, gesalbt werden, hat der andere Brüder sich empört und fand, ich werde selber König. Oder? Der Punkt ist der, er hat nicht so viele Leute gehabt, hingen sich wie den Absalom. Der Salomo wird zum König gesalbt. Und der Adonia versucht nachher bei Mutter von Salomo eine Frau zu erschleichen. Und der Salomo macht nachher bei Regierungsratritt einen Rundumputz. Aus diesem Rundumputz zuerst, eins von den ersten, macht der Adonia wieder umgebracht. Weil er versucht, sich das Königreich zu erschleichen. Der David verliert aufgrund von diesem Fehler, den er dort gemacht hat, 4 Söhne. Hat ein wahnsinniges Puff in seinem Reich. Und hat einfach wirklich einen Haufen Griesgrämigkeit. Und all das, was natürlich der Herr durch Nathan gerettet hat, trifft ihn. Genauso wie es geheißen hat, du hast das gemacht, als Konsequenz davon wird das und das und das passieren und alles passiert. Genauso wie es der Herr gesagt hat. Der David war König, Führer vom Volk Israel und hat durch das natürlich eine Konsequenz gehabt, wo wir in diesem Ausmaß als Menschen, die einfach für uns unterwegs sind, nicht müssen tragen. Und mir ist wichtig, der Bibel ist dort ganz, ganz deutlich. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Und wer sich dort innen bewusst vergeht, wird entsprechend mehr Konsequenzen haben. Oder? Und der David hat die ganz, ganz grobe Konsequenzen müssen erleiden aufgrund der Tatsache, dass er dann einfach sich die Frau genommen hat. Schon wichtig, dass wir das wissen, dass wir nicht denken, okay, wenn irgendjemand eine Sünde macht, gibt es eine Konsequenz, die schlussendlich die ganze Familie ruiniert. Oder? Es war ja nicht so gewesen, es ist, nicht mehr, ist in unserem Fall selten so. Wobei, ich kann aus nicht eigener Erfahrung, aber aus Bekanntschaften sagen, es ist einfach so. Gerade in solchen Situationen, das hat Tragweite und Konsequenzen, die mit manchem anderen nicht zu vergleichen ist. Wenn ein Ehebruch begangen wird, der ruiniert das vorübergehend die Familien. Das ist ja so. zum Teil extrem lang. Wenn keine Vergebung und keine Wiederherstellung kommt, ist die Familie kaputt. Es ist einfach so. Und das bewusst auch so lass stehen und nicht sagen, es ist etwas. Nein, es ist etwas absolut Gravierendes. Und darum war der Herr auch extrem deutlich gewesen. Mit der Tat nachher, wo er zeigt, gesetzt hat, gesagt, weißt du was, du hast etwas so Grobes gemacht, du hast mich verlästert. Du musst wegen dem jetzt leiden. Die Konsequenzen musst du tragen. Ich vergebe dir von ganzem Herzen und nehme dich an als mein Kind. Aber die Konsequenz, die musst du tragen. Und ich glaube, ich muss gar nicht mehr dazu sagen. Es ist so. Es ist einfach so. Aber der Herr stellt wieder her. Und beim Salomo ist es so, dass er König geworden ist. Und zwar der grösste König, den Israel je gesehen hat. Es hat keinen gegeben, der grösser war, vorher oder nachher, vom Reich her. Aber unsere Taten haben Konsequenzen. Und sie haben Folgen. Für uns und für die um uns herum. Und David hat es wirklich vier von seinen Söhnen gebracht. Er hat alle gerne gehabt, aber die scheint er wirklich auch speziell gerne gehabt zu haben. Er muss so gerne, dass er gefunden hat, das sind meine Söhne, denen geben wir keine Grenzen. Oder zu wenig. Was mich spannend macht, ist, dass der Salomo an einem anderen Ort aufgewachsen ist. Der hat unter dem Prophet Nathan da. Und der Nathan hat dem Sohn nachher gesagt, was die Prinzipien vom Reich Gottes sind. Und er hat entsprechend das Reich nachher gehabt von dem her, oder? David, sein Sturz in dem Sinn, was dort passiert ist, hat enorme Folgen gehabt. Aber der David hat mit seinem Herz das Richtige gemacht. Er ist zum Herrn gegangen und gesagt, Herr, ich muss zu dir kommen. Ich brauche von dir Vergebung, ich kann sonst nichts machen. Ich habe keine Chance, dort zu kehren. Und ist dann auch zum Herrn gegangen oder er hat ihm vergeben. Er hat ihm vergeben. Klar hat er gelitten aufgrund von dem. Und zwar hat er ein paar Jahre Ärger gehabt. Er war nicht einfach nur eine Woche von Israel weg gewesen, sondern war unterwegs gewesen und hat aufgrund von seinen Söhnen, die ihm dann echt das Leben schwer gemacht haben, manches Jahr ein Durcheinander gehabt, und er noch. Ich denke, schauen wir wirklich, wenn wir in eine Versuchung kommen von etwas Gröberem, dass wir uns überlegen, was die Konsequenzen sind von dem, von unserem Handeln, schlussendlich. Wir haben hier in David ein Vorbild, wie wir kehren können. Der David hat manchmal vorher auch, viel früher gekehrt, bevor das Problem entstanden ist. Das ist wichtig. Er hat den Saul zweimal verschont, weil er gewusst hat, das ist nicht richtig. Er hat gar nichts falsch gemacht dort. Und er kehrt. Er hat sehr, sehr viel vorher gekehrt. Aber gerade, als er nachher gekehrt hat, ist natürlich, weil er König und Vorzeigefigur im Volk Israel war und für das Umfeld, hat es Folgen gehabt. In unserem Leben hat es die Folgen, wo wir selber damit konfrontiert sind. Wir kennen die alle. Mehr oder weniger stark. Aber der Herr vergibt. Und er hat dem David vergeben. Hat ihm ganz klar vergeben und hat sein Königreich nicht von ihm genommen. Beim Saul hat er das Königreich von ihm genommen. Weil der Saul nicht wirklich gekehrt hat. Beim David hat er. Und so, denke ich, ist die Geschichte, die wir sehen können, wie der Herr einfach ganz klare Vorstellungen hat. Unser Herr ist nicht irgendeiner, der so etwas. Der Herr sagt ganz klar, wisst ihr was, ihr habt so viele Möglichkeiten, von mir gesegnet zu werden. Und er hat David extrem viel gegeben und hat mir gesagt, los, ich habe dir gegeben, das und das und das und das, das. Warum? Warum musst du das nehmen, was noch gerade außen dran ist? Und wir kennen das, es ist immer das, was noch außen dran ist, wo wir immer denken, das sollten wir haben. Und das ist die Schlinge, wo wir darauf hineinfallen. Manchmal passen wir auf, manchmal passen wir weniger auf. Schauen wir, dass wir dort aufpassen und all das Viele, was wir bekommen haben vom Herrn bekommen, nicht für zu wenig erachten. Das heißt, mit dem Wort, ist das nicht zu wenig gewesen, was wir gegeben haben? Oder? Und ist das nicht zu wenig? Oder? Sagt denn der Herr. Und der Treuweg von David hat ihn wahnsinnig weit gebracht. Das ist wichtig. Wir wissen das. Aber wenn wir in diesem treuen Weg innen nachher irgendwo schief stehen, dann können wir nicht auf den Weg zurückkommen. Aber was dort passiert ist mit dieser Telle, das ist. Das hat Tragweite einfach. Sind wir uns einfach bewusst, dass wir einen Herr haben, der sieht. Sowohl das Gute wie auch das Schlechte. Er sieht. Und der Herr wird reagieren auf das. Beide Art und Weise. Dass wir dort schauen, dass wir. Ja, dass wir uns gut beraten. Seine Söhne haben im falschen Ort dran gesucht, haben wir drei davon. Das ist nicht gut gekommen. Der eine war im guten Ort beraten gewesen. Der ist König geworden. Die anderen drei irgendwo. Irgendwo. In der Welt Rat gesucht. Wirklich, in der Welt Rat gesucht mit einem Freund. Das hat ihm das Leben gekostet. Und der Jakobus sagt, am Schluss ist der Tod, oder? Das Kind ist gestorben. Das war die Konsequenz von dieser Sünde. Der Tod, im wahrsten Sinn des Wortes. Und so können Sachen in unserem Leben absterben. Und damit ihr das Gesamtbild versteht, Sachen in unserem Leben absterben, aufgrund von Sachen, die wir falsch gemacht haben. Du hast ein paar Mal gesagt, es gibt Bereiche in unserem Leben, da haben wir aufgrund von unseren Handlungen, unseren Taten einfach den Kredit verspielt. Der ist weg. Das heißt aber nicht, dass unser Leben verloren ist, überhaupt nicht. Das heißt, es gibt Bereiche, wo wir einfach entsprechend wenig Einfluss nehmen können. Oder gar keinen zum Teil mehr. Und das ist einfach so. Aber es gibt noch so viele andere Bereiche, wo wir etwas machen können. Dass wir nicht immer noch führig genug Möglichkeiten haben, zu sehen, was der Herr sagen will, drauf legen. Sind wir uns einfach bewusst, dass es meistens klein anfängt, dass wir dort schon aufpassen. Nicht, dass wir steif werden, das hat nicht mit dem zu tun, aber dass wir einfach aufpassen. Und wenn wir dort aufpassen, können wir früh kehren. Und jedes früh kehren, bevor etwas passiert, stärkt uns. Das ist wichtig, das ist nicht einfach nur einfach nichts gewesen. Sondern jedes Mal, wenn wir kehren können, bevor etwas passiert, wird uns das festigen und gründen. Damit das nächste Mal etwas kommt, dass wir noch schneller oder gar nicht erst in die Versuchung kommen. Und der Herr wird uns helfen dabei, wir sind alle Menschen. Oder David, der Mann nach dem Herzen Gottes, war ein Mensch gewesen, offensichtlich. Und hat auch Schwierigkeiten gehabt. Haben wir alle. Schauen wir, dass wir dort in einer Schwierigkeit drin am richtigen Ort gehen, um Rat suchen. Und entsprechend nachher schauen, ja, das ist wichtig, der Rat, ob der hier mit dem Buch übereinstimmt. Das ist ganz wichtig. Wenn der mit dem Buch nicht übereinstimmt, verwerfen den Rat sofort. Das ist ganz wichtig. Wenn er mit dem Buch übereinstimmt, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir ihn befolgen. Im Gegenteil, ist sogar gut. Und dann können wir weiterkommen. Der Herr will uns helfen. Weil die Welt ist voller Herausforderungen. Wissen wir alle bestens. Der Herr will uns helfen, dass wir gegenüber denen bestehen können. Und wie der Paulus sagt, am Schluss das Feld können behalten. Und nicht das Feld weggeben. Und das wünsche ich mir. Und gerade die Geschichte, denke ich, ist ein heftiges Beispiel dafür, wenn wir das Feld preisgeben. Der David hat selber preisgegeben, er hat selber entschieden. So. Das ist wichtig. Er hat nicht müssen, er hat wollen. So geht es immer wieder. Und einfach, dass wir uns bewusst sind, dass wir dort ein Stückchen Land einfach preisgeben, wo wir vielleicht besser nicht würden preisgeben, weil wir es sonst nicht behalten können. Oder dass es ein Kampf ist, wieder zurückzuerobern. Passen wir auf, im guten Sinn. Das heisst, wachen. Es ist wichtig, dass wir wachen. Wir können es nicht verlauern. Wo wir können. Unser Leben geht nicht verloren wegen dem. Am Anfang nicht. Es ist relativ weit gegangen, dass es nicht verloren ging. Aber unser Leben geht nicht verloren, aber es wird einfach eben anstrengend. Um das so ein bisschen wüst zu sagen. Oder? Schauen wir und passen wir auf, dass wir das Feld behalten können. Amen.